2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 13. August 2025. Ja, heute gute 50 Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ich begrüße euch hier im VDS-NDS-Format von Millanton zu einer neuen Saison und freue mich sehr, dass die Sommerpause jetzt ja so langsam vorbei ist und die Pflichtspiele in den Startlöchern stehen. Ihr hört mich heute vor dem Pokalspiel der ersten Runde des DFB-Pokals, das am Samstag um 15.30 Uhr im Millerntor-Stadion angepfiffen wird. Warum dieses Auswärtsspiel für den FC St. Pauli beim Viertligisten FC Eintracht Norderstedt nun doch irgendwie ein Heimspiel ist und alle weiteren wichtigen Themen zu diesem Spiel, das bespreche ich heute alles mit Markus Sellhorn. Moin Markus.
Ja, moin Michael.
Markus, du bist klar von Eintracht Norderstedt, sonst wärst du nicht hier in diesem Podcast-Format. Und wir haben dich natürlich noch nicht hier gehabt und deswegen natürlich die obligatorischen drei Fragen vorab. So, wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Warum Eintracht Norderstedt?
Ja, wer bin ich? Ich bin Markus Sellhorn, wie du schon gesagt hast. Bin so Mitte 40 aktuell und arbeite ehrenamtlich für Eintracht Norderstedt als Medienbeauftragter und beim Hauptleben arbeite ich in der Zentrale eines großen Lebensmittelhändlers, der auch bei euch Sponsor ist.
Okay, das ist einfach, wer das ist, wahrscheinlich für die meisten dann. Und in Hamburg ja auch sehr bekannt und genau, ja, okay. Mhm.
Genau. Habe eine Freundin, die oftmals unter dem ganzen Fußballaufwand leiden muss und es irgendwie trotzdem mit mir aushält, ganz tapfer. Und in meiner Freizeit ist schon sehr viel dann Eintracht Norderstedt Konzerte und wir sind halt auch gerne auf Reisen. Aber das muss ich natürlich dann wiederum dem Fußball ein bisschen unterordnen, was es ein bisschen schwierig macht manchmal.
Oder miteinander verbinden, das kann man ja auch manchmal ganz gut.
Das ist tatsächlich auch so ein Deal. Wenn wir irgendwo im Ausland sind, dann nehmen wir auch mal gerne ein Spiel mit. So, dass wir sind halt meistens aufgrund der Sommerpause im Juni im Urlaub und da haben die meisten anderen Länder auch Sommerpause, da ist ja, da nicht so viel.
Ja, klar.
Aber wir waren jetzt zuletzt Anfang Februar, Mitte Februar für ein längeres Wochenende irgendwie in London und waren dann mal irgendwie beim FC Millwall und sowas nimmt man dann halt auch gerne mal mit.
Dann weiß ich ja, wen ich mich nochmal wenden kann, das mache ich im April ein Wochenende, dann frage ich dich einfach nochmal. So, kommen wir doch mal direkt rein zu Eintracht Norderstedt. Also ich verrate jetzt kein Geheimnis hier, wenn ich sage, dass unsere Profimannschaft vom FC St. Pauli noch nie ein Pflichtspiel gegen Eintracht Norderstedt gemacht hat, während ihr natürlich sehr, sehr oft auf unsere U23 in den letzten Jahren getroffen seid. Ja. Nimm uns doch mal mit, ihr habt schon 4 Pflichtspiele gehabt diese Saison. Mhm. Was war da so los?
Das erste Pflichtspiel war bei Altona 93, gleich vor irgendwie knapp 3000 Zuschauern.
Das war der Saisonauftakt, ne? Sogar als offizielles Spiel. Ne?
Mhm. Genau, war der Saisonauftakt, haben wir halt leider 1-2 verloren. Waren da auch noch nicht so richtig drin. Vielleicht war bei Altona auch das noch, dass sie so richtig im Flow sind vom Aufstieg. Ne? Da war noch die Stimmung, da war noch die Motivation irgendwie relativ groß und da sind wir halt nicht so richtig gegen angekommen. Zum Ende hin haben wir ganz gut gespielt, aber da haben wir halt schon in so einem 2-0 Rückstand hinterhergelaufen. Von daher, ja, ist natürlich ein Spiel, wo man gerne einen Punkt oder auch 3 mitgenommen hätte gegen einen Aufsteiger. Hat nicht sollen sein. Zweites Spiel war gegen den VfB Oldenburg, wo wir auch leider verloren haben. Das Spiel war vom rein spielerisch auf jeden Fall schon deutlich besser, aber VfB Oldenburg, Entschuldigung, die waren schon sehr stark. Also das muss man tatsächlich sagen, gegen die kann man durchaus verlieren. War jetzt natürlich irgendwie nicht so stark, dass man dann mit 2 Niederlagen in die Saison startet. Dann haben wir unter der Woche ein Pokalspiel gehabt beim Duvenstedter SV, Lotto-Pokal, also Hamburger Pokal, der uns erst in den DFB-Pokal gebracht hat.
Ja, da konntet ihr dann mal ein bisschen Frust von den ersten beiden Punktspielen vielleicht loswerden, ne?
Genau, das war, die haben Spielen in der Bezirksliga und dementsprechend war es dann tatsächlich auch relativ deutlich mit einem 9-1 Sieg für uns.
Mhm.
Am vergangenen Wochenende haben wir dann bei Phoenix Lübeck gespielt, die sehr, sehr stark in die Saison gestartet sind, haben das erste Spiel 5-2 bei Weiche Flensburg gewonnen, das zweite Spiel 5-0 gegen Blau-Weiß Lohne. Also das sind schon richtige Ausrufezeichen, die sie da gesetzt haben. Und da haben wir tatsächlich auch über 90 Minuten eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und konnten das Spiel mit 2-0 für uns gewinnen. Also
beim Tabellenersten.
beim zu dem Zeitpunkt Tabellenersten, ja. Wie gesagt, ist halt natürlich nach zwei Spieltagen, ne, weiß man ja selbst, wie aussagekräftig das dann ist, aber trotzdem war das natürlich jetzt ein Sieg, sag ich mal, zur richtigen Zeit, so Richtung
DFB-Pokal geblickt. Also wenn eine Mannschaft nach zwei Spieltagen 10 Tore geschossen hat, dann hat man schon mal ein bisschen weiche Knie vielleicht, ne? Und dann ist das natürlich umso wichtiger, so ein Spiel zu gewinnen oder umso schöner, sage ich mal so, ne?
Definitiv,
so. Ja. Ihr habt die erste Runde im Lotto-Pokal in Hamburg überstanden, habt jetzt aber quasi für die zweite Runde ein Los bekommen, wo man fast schon sagen kann, das könnte auch mal ein Halbfinale oder Finale sein im Hamburger Pokal, ne?
Ja, wir haben im Hamburger Pokal tatsächlich immer sehr, sehr viel Losglück. Also wir haben seit Corona in jedem Jahr bis zur vierten Runde mindestens zwei Oberligisten gehabt als Gegner. Und im Hamburger Pokal sind halt so roundabout 190 Vereine dabei. Davon hast du dann 17 bis 18 aus der Oberliga. Das heißt, so groß ist die Trefferquote eigentlich nicht, dass man auf einen Oberligisten trifft. Ja, aber wir haben dann eben das Losglück. Und ja, ETV ist natürlich wirklich eine richtig schwere Nummer. Die sind ja auch sehr gut in die Oberliga gestartet. Junge Mannschaft, schnelle Spieler, wilde Spieler. Also das wird schon ein richtiger Brocken, definitiv.
Okay, alles klar. Gut, ist ja auch spannend, ne? Ihr habt halt normale Punktspiele und ihr seid aktuell in zwei Pokalwettbewerben unterwegs. Das ist ja richtig, richtig Aufwand, würde ich behaupten, so wahrscheinlich, ne?
Ja, wenn man bedenkt, dass bei uns halt, ich sag mal, alles Feierabendfußballer sind, also Trainingszeiten bei uns sind halt um 18 Uhr nach der Arbeit oder nach dem Studium, was auch immer. Und das ist natürlich richtiger Aufwand für die Jungs, ja.
Ja, klar. Wie oft trainiert ihr in der Regionalliga?
Viermal die Woche im Regelfall.
Viermal die Woche, ne? Genau. Machen wir nochmal dieses Pokalsegment quasi einmal komplett. Erzähl doch nochmal so zwei, drei Sätze dazu, wie ihr überhaupt euch für den DFB-Pokal qualifiziert habt in der letzten Saison.
Wir haben halt 8 Runden gespielt im Lotto-Pokal, im Halbfinale, dann 3-2 in einem sehr, sehr spannenden Spiel gegen Altona 93 gewonnen und im Finale ging es dann gegen den USC Paloma. Für uns ein sehr, sehr schwieriger Gegner, weil wir im Vorjahr gegen die ausgeschieden sind tatsächlich. Da war also auch ein bisschen was an Brisanz dann in der Partie. War dann nach 90 Minuten mit 0-0 und dann ging es ins Elfmeterschießen, was wir dann ja auch sehr glücklich dann für uns irgendwie entscheiden konnten, nachdem der letzte Elfmeter, ich glaube, an die Latte ging.
Ja, das war, so wie es oft so ist, ein Hamburger Pokal ohne Verlängerung, ne?
Ja, genau. Seit Corona ist es eingestellt worden mit der Verlängerung. Da geht es nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschießen. Genau.
Ja, okay, alles klar. Gut, das hat euch in den Pokal, in den DFB-Pokal gebracht. Da wart ihr ja auch in den letzten Jahren immer mal so wieder. Ihr habt ja, wie oft habt ihr den jetzt gewonnen in den letzten Jahren, den Hamburger Pokal? Ich glaube, jetzt zum dritten Mal irgendwie so, ne? In den letzten 10 Jahren.
Ja, also ich sag mal, wir sind jetzt zum fünften Mal im DFB-Pokal dabei. Also viermal haben wir es gewonnen und einmal gab das ja den Corona-Abbruch und da gab es dann nur ein Entscheidungsspiel, wer in den DFB-Pokal einzieht, aber gilt halt nicht als Pokalsieg.
Okay, alles klar. Gut, also über den Hamburger Pokal in den DFB-Pokal und wie waren deine Emotionen so, als du auf einmal, ihr habt ja sicherlich alle so, wie das die Amateurmannschaften auch machen, das vielleicht zusammengeguckt irgendwie so. Wie war dein erster Impuls, als du gehört hast, dass ihr gegen den FC St. Pauli spielt?
Die meisten oder viele haben es bei uns im Clubhaus geguckt mit so roundabout 100 Leuten. Da war natürlich irgendwie pure Begeisterung. Ich selbst war auf Rodos im Urlaub, hab's da dann irgendwie im Livestream gesehen und meine Freundin ist seit vielen, vielen Jahren St. Pauli-Fan. Von daher haben wir uns beide, sage ich mal, sehr, sehr darüber gefreut. Ja, also war ein wirklich tolles Los, muss man sagen.
Ja, okay. War das da eigentlich schon klar? Ich weiß, ihr habt ja so also dazu kommen wir gleich vielleicht als nächstes auch mal zu eurem Stadion. Jeder weiß ja mittlerweile, dass das Spiel am Millerntor stattfinden wird. War das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ihr auf jeden Fall ein Ausweichstadion braucht? War das da schon quasi hinterlegt beim DFB zu dem Zeitpunkt oder kam das erst später?
Nee, wäre es nicht beim DFB hinterlegt gewesen, hätten wir nicht bei euch spielen dürfen.
Okay, das muss vor der Auslosung dann geschehen auch, ne?
Ja, also du musst halt als Amateurverein ein Stadion angeben und kannst, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwei weitere Stadien als Ausweichstadion mit angeben.
Genau, ist auch mein Infostand, ja.
Und der Punkt ist halt, in dem Moment, wo wir dieses Stadion als Ausweichstadion bekannt gegeben haben, zählt das nicht mehr als Heimrechttausch, weil der klassische Heimrechttausch im DFB-Pokal verboten ist.
Genau.
Und dadurch war das halt tatsächlich dann irgendwie kein Problem. Also hätten wir es nicht mit angegeben, dann hieß es, nee, machen wir nicht.
Okay, dann lass uns doch mal gleich beim Edmund-Plambeck-Stadion bleiben. Hm. Da habe ich ja mal schon meine Erfahrung gemacht, das muss 2015 gewesen sein. Da hat damals Barmig Uhlenhorst gegen den SC Freiburg gespielt, da durfte ich auch ein bisschen sozusagen deinen Part so ein bisschen mit übernehmen, sozusagen bei dem Spiel. Und da war das Stadion ja noch voll intakt und das war auch ein volles Stadion. Was ist denn jetzt das Problem, dass ihr das Spiel nicht bei euch zu Hause bestreiten könnt?
Also, dass wir jetzt im Speziellen dieses Spiel nicht zu Hause bestreiten können, hat zwei Gründe. Der Hauptgrund ist sicherlich, dass seit 2 Jahren bei uns die Gegengrade gesperrt ist. Hinter der Gegengrade war früher immer eine grüne Wiese, da war alles fein. Mittlerweile ist da ein Wald gewachsen. Der Wald oder die Wurzeln, die drücken die Betonplatten hoch und dadurch sagt dann das Ordnungsamt, nee, pass mal auf, hier könnt ihr nicht mehr spielen, Sicherheitsbedenken.
Okay.
So, wie gesagt, das ist allerdings schon 2 Jahre her und dass die Wurzeln das hochdrücken, ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert oder von heute auf gestern passiert. Das war schon länger Thema, da ging es aber immer und ab diesem Zeitpunkt vor 2 Jahren haben sie gesagt, nee, jetzt geht's nicht mehr. Dann wurden Angebote eingeholt innerhalb von einem halben Jahr, was ich jetzt für Behörden tatsächlich relativ schnell finde, weil es auch über die Politik geht in Norderstedt, wurde dann das Budget freigegeben für die Gegengrade. Das war, glaube ich, Januar, Februar 2024 und seitdem ist nichts passiert. So, und wir haken da halt regelmäßig nach und es gibt halt immer wieder Aussagen, warum es denn jetzt gerade nicht funktioniert. Und ja, das macht es halt für uns relativ schwierig, weil natürlich auch, die Kamera zum Beispiel vom Livestream, den wir in der Regionalliga Nord haben, der zeigt natürlich genau auf die Gegengrade, die einfach, egal wie viele Leute da sind, leer ist. Da blutet einem natürlich schon irgendwie so ein bisschen das Herz und es gibt natürlich viele, die sagen, naja, so viele Zuschauer habt ihr ja sowieso nicht, das braucht ihr doch gar nicht. Aber darum geht das eigentlich gar nicht.
Ja.
In erster Linie. Sondern du hast einfach auf dieser Gegengrade hast du einfach die beste Sicht, ne? Du hast keinen engmaschigen Zaun, kein Fangnetz oder sonst was vor dir, sondern hast da die beste Sicht. Du stehst hinter den Trainerbänken, kriegst auch so ein bisschen die Kommunikation auf dem Feld mit, auch teilweise zwischen den Trainerbänken, so kleine Sticheleien und so. Das ist das, wo die Leute halt einfach stehen wollen und können sie jetzt halt aktuell nicht mehr.
Ja. So, ja. Ich denke mal, dass da auch so ein bisschen Langsamkeit reingekommen ist, weil ihr einfach, wie du auch schon sagst, also wenn ihr normal Regionalliga spielt, wie viel ZuschauerInnen sind da so beim Regionalliga-Spiel?
Ja, ist auch sehr gegnerabhängig, ne? Im Schnitt haben wir vielleicht von 650.
Ja, gut, klar.
Würde ich mal sagen, so diese Größenordnung, aber sowas wie DFB-Pokal, also dadurch, dass sie gesperrt ist, haben wir jetzt statt einer Kapazität von rund 5.000, dürfen glaube ich 2.000, 2.500 irgendwie sowas rein und das ist natürlich für einen DFB-Pokal einfach zu wenig.
Ja, vor allem für das Spiel dann auch noch, ne?
Genau, das ist dann natürlich noch der zweite Grund, selbst wenn das Stadion voll belastbar wäre mit 5.000 Zuschauern, wäre es für das Spiel zu klein gewesen.
Ja, ja.
So, und dann hätte man sowieso drüber nachdenken müssen, das eben ans Millantor zu verlegen.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, völlig klar. Dann kann ich einfach nur sagen, drücken wir mal die Daumen, dass da mal ein bisschen Schwung reinkommt und ihr das nächste DFB-Pokalspiel dann wieder bei euch austragen könnt.
Ja, vielen Dank.
Also, warte mal, muss ich revidieren.
In der nächsten Saison.
So, zack. Also, ich meine, das liegt ja nicht an mir, es liegt ja quasi an den Behörden und an den Handwerksfirmen, die das vielleicht nicht so schnell umsetzen können, aber seid ihr nicht quasi eine Handwerksfirma per se, wenn das Ding Plambeck-Stadion heißt?
Ja, also in gewisser Form schon. Allerdings ist es ein städtisches Stadion und wir sind, nur der Nutzer und ab einer gewissen Größenordnung muss es halt über die Stadt laufen.
Okay, alles klar.
So, und von daher sind wir dann darauf angewiesen, dass von der Seite was passiert.
Ja. Ich hatte mal gedacht, so meinen kühnsten Träumen, wenn in dem Stadion irgendwas ist, dann kommt Plambeck vorbei und dann wird das ordentlich gemacht einmal. Aber nee, wenn du das so erklärst, verstehe ich es natürlich auch, woran es liegt.
Ich sag mal, in den 1960er und 1970er Jahren hätte ich da blind zugestimmt, aber ist leider nicht mehr der Fall, ne.
Ja, da kurz ein Exkurs. Ihr hieß ja bis 2002, 2003 SC Norderstedt, ne? Und dann gab es ja diese Fusion mit Garstedt, richtig?
Fast. Ja, also ich sag mal, In zwei, drei Sätzen kurz zusammengefasst, also gegründet 1945 als Eintracht Garstedt. Garstedt ist halt der Stadtteil, in dem wir zu Hause sind.
Genau.
1970 wurde die Stadt Norderstedt gegründet und parallel wurde der erste SC Norderstedt als Tanzverein gegründet. Da ist dann Eintracht Garstedt 1972 mit fusioniert. Das Ganze lief dann bis 2003 und dann war der Verein erst SC Norderstedt mit der Fußballabteilung nicht mehr so einverstanden, weil die halt relativ viele Kosten dann verursacht haben, wie es dann so oft ist mit Breitensportvereinen, dass der Gesamtverein das finanzielle Risiko nicht mehr tragen wollte. Und daraufhin wurde dann Eintracht Norderstedt gegründet und hat die komplette Fußballabteilung des ersten SC Norderstedt mit übernommen.
So, genau. Okay.
So, ja.
Gut, das nochmal so zum Abriss. Und habt ihr euch durch die unteren Ligen quasi gespielt? Da auch am Anfang sehr erfolgreich, so Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, Oberliga. Und dann hat es irgendwie seit 2011 seid ihr durchgängig in der Regionalliga, ne?
2013.
2013. Naja, aber schon eine gewisse Zeit jetzt auf jeden Fall. Also schon so ein Urgestein in der Regionalliga, würde ich sagen, ne?
Ja, ich glaube, abgesehen von den U-Mannschaften ist, glaube ich, nur Weiche Flensburg länger am Stück jetzt in der Regionalliga als wir. Also, das finde ich für so einen kleinen Verein, wie wir das sind, finde ich, da kann man schon ein bisschen stolz drauf sein. Ja.
Ding Dong, Werbung. Unser lieber Werbepartner, die Kerwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wundervoller Biere. Deswegen möchte ich auch gar nicht auf ein einzelnes Bier eingehen, sondern die gesamte Core Range, wie man so schön neudeutsch sagt, in den Fokus rücken. Als da wären die drei alkoholfreien Biere, allen voran das UNN, das vor Jahren eine ganz neue Kategorie innerhalb des Alkoholfreisegments erschaffen hat. Das Miami Grove, perfekt für den Spätsommer und den Herbst, und das Roadrunner Coffee Stout mit seiner Extraportion Koffein. Was das UNN bei den alkoholfreien Kehrwiederbieren ist, ist das Prototyp, ein kaltgehopftes Lager für die alkoholischen Biere. Dieses Bier ist immerhin verantwortlich dafür, dass es Kehrwieder so als Brauerei überhaupt gibt. Und natürlich das Dominica Double Dry Hop Pale Ale mit seiner fruchtigen Note und sechs verschiedenen Hopfensorten. Diese fünf Biere sind übrigens auf der Kehrwieder-Website immer als Bestseller gekennzeichnet. So findet ihr die Biere immer ganz schnell. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers und wohlbekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Steigen wir doch mal so ein bisschen so in deinen Job jetzt diese Woche, die letzten Wochen. Ich tippe mal, du hast wahrscheinlich schon so ein bisschen ein paar aufregende Wochen hinter dich gebracht. So, nimm uns mal mit, was das alles zu planen, wenn man als Viertligist gegen einen Bundesligisten spielt in einem Stadion, das nicht das Seinige ist. So.
Ja, also ich sag mal, der Vorteil, das muss man vielleicht mal vorweg schießen, ist, dass wir als Eintracht Norderstedt ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum FC St. Pauli haben, ne? Auch natürlich aufgrund der U23. Das heißt, die Wege sind da relativ kurz und dadurch, dass ich sag mal, wir ja auch gegen den FC St. Pauli spielen, ist es jetzt auch keine klassische Stadionmiete in dem Sinne, sondern auch so ein, naja, ich sag mal, so ein verkapptes Heimspiel für euch. Von daher sind uns die Damen und Herren vom FC St. Pauli da extrem entgegengekommen, was so dieses ganze Organisatorische angeht. Das hat es für uns sicherlich nochmal ja, etwas einfacher gemacht. Aber trotzdem sind da mehr als genug Themen natürlich angefallen.
Klar, dann nochmal kurzer Exkurs. Weiß vielleicht nicht jeder, also die U23 spielt seit Jahren bei euch im Stadion. Und noch als Hinweis, jeder, der eine St. Pauli-Dauerkarte hat bei den Profis, kann immer kostenlos zu den Spielen gehen. Wer es vielleicht nicht weiß. So, okay, so, und jetzt aber mal so rein. Wie muss ich mir das vorstellen, sozusagen? Gibt es da jeden Tag ein Meeting irgendwie mit dem FC St. Pauli? Weil ihr macht das irgendwie ja nicht hauptberuflich, ihr macht das nebenbei, es müssen Termine gefunden werden, Abstimmungen, ihr müsst Karten verkaufen und so weiter. So, was, wie funktioniert das?
Ja, also, wenn man abends nach Hause kommt, dann ist die Mailbox erstmal voll, ne? Also da muss man viele, viele Mails abarbeiten. Wir sind da wirklich in sehr, sehr regem Austausch auf allen Ebenen mit St. Pauli. So, los ging es natürlich erstmal damit, dass sich unsere Chefin Julia Carsten-Plambeck mit Oke Göttlich kurzgeschlossen hat, um erstmal zu gucken, funktioniert das überhaupt? Wie lösen wir das? Weil Seien wir mal ehrlich, so ein Spiel Eintracht Norderstedt steht gegen FC St. Pauli im Volksparkstadion ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee der Menschheit.
Ja, da kriege ich auch eher so
Ne?
Gänsehaut, aber der negativen
So.
Sorte, so, wenn ich mir das so vorstelle, irgendwie.
Ja, es ist halt von der Konstellation her relativ unglücklich. Es will ja aber auf der anderen Seite natürlich auch keiner, dass so ein Spiel von zwei Mannschaften, die irgendwie, keine Ahnung, 16 oder 18 Kilometer voneinander entfernt sind, plötzlich in Lübeck, Kiel, Hannover, sonst wo stattfinden muss. So, von daher war natürlich beiden Seiten relativ schnell klar, wir werden da irgendwo einen Weg finden, um das Ganze am Millerntor stattfinden zu lassen.
Da gibt es
So.
ja auch noch die Herausforderung, dass wir ja diesen Sommer auf einen Hybridrasen
Ja.
geswitcht haben, der so ein bisschen Zeit braucht und so weiter. Ich glaube, das war erstmal nicht eingeplant. Ich glaube, da waren noch mal 2 Wochen mehr eingeplant eigentlich, ne,
Ja.
dafür wahrscheinlich, ne?
Ja, das war halt, glaube ich, die eigentliche Challenge, die ihr hattet, das einfach mal zu klären und irgendwie hinzubiegen, dass das geht. Aber also Uke Göttlich hat von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen das irgendwie hinkriegen und wir müssen einen Weg finden, das hinzubekommen. So, und dass das natürlich jetzt alles geklappt hat, ist ja wunderbar.
Ja.
So, bis dahin war ich tatsächlich noch relativ außen vor, außer dass natürlich relativ viele Medienanfragen dann kamen. Ja, Mensch, wo spielt ihr denn und spielt ihr da und warum spielt ihr nicht hier? Ja, so solche Geschichten.
Gab's schon irgendeine ganz komische Medienanfrage, wo du dachtest, so, wieso melden die sich jetzt die Tage? Oder war das alles so im normalen Rahmen, weiß ich nicht, Kicker, Abendblatt und so?
Ja, also es ist natürlich jetzt deutlich mehr, ne? So auf einmal steht RTL irgendwie mit einer Kamera beim Training, Sat.1 steht mit einer Kamera beim Training. Die hast du natürlich normalerweise als Eintracht Norderstedt nicht. Auch, sag ich mal, die Bild-Zeitung oder die Mopo, für die sind wir halt auch nicht, sag ich mal, interessant genug, vielleicht oder vielleicht nur bei bestimmten Spielen. Abendblatt ist natürlich relativ häufig da, Kicker schreibt auch relativ häufig über uns. Ja, irgendwie so das schon, aber jetzt ist es natürlich tatsächlich ein ganz anderes Level, ne? Also heute habe ich längere Telefonate gehabt, halt irgendwie mit Sky und dem ZDF, den Kommentatoren für das Spiel, oder beziehungsweise den Bericht dann abends im Sportstudio, um die ein bisschen zu briefen und denen zu erzählen, was eigentlich Eintracht Norderstedt ist. Das sind natürlich Medien, mit denen wir im Normalfall gar nichts zu tun haben.
Klar, verständlich. Das
Ja.
wäre ja noch schöner, wenn es irgendwann Regionalliga im Bezahlfernsehen gibt. Naja.
Ja,
Ja.
werden natürlich nicht vergessen. Also von daher, nein, also der Medienaufwand ist natürlich höher geworden jetzt bei den ganzen Spielen. Und da versucht man natürlich auch relativ viel abzufedern, um auch möglichst viel auch von der Mannschaft und von der sportlichen Leitung dann irgendwie ja, abzuhalten, damit die sich auf den Fußball konzentrieren können. Auch von unserem Geschäftsführer da einiges abzuhalten, weil, wie gesagt, der Aufwand ist halt immens auf allen Ebenen. Selbst wenn St. Pauli uns da wirklich viel abnimmt, man darf ja nicht vergessen, das Tagesgeschäft läuft ja normal weiter. Und gerade jetzt haben wir englische Woche auf englische Woche auf englische Woche, halt auch mit dem Lottopokal, den wir in Hamburg haben. So, das ist jetzt nicht, dass man zufällig nochmal irgendwo 20 Stunden Zeit irgendwie hat, die muss man sich schon dann aktiv nehmen.
Aber diese Woche habt ihr kein Spiel unter der Woche, oder?
Nee, diese Woche nicht. Nächste Woche haben wir dann am Mittwoch wieder das Nachholspiel gegen Hannover 96-2, was jetzt eigentlich regulär an diesem Wochenende stattgefunden hätte. Die Woche darauf dann das Pokalspiel, was du schon angesprochen hast, gegen den ETV. Ja, knackiges Programm, ne? So, ja, wie gesagt, so das ist die Medienseite. Dann war der Austausch natürlich viel da. So, wie machen wir das eigentlich mit den Tickets? Das ist natürlich so ein
Das würde mich auch interessieren.
ganz, ganz großes Thema. So nutzen wir ein System, nutzen wir zwei Systeme, ne, dass jeder irgendwie sein System nutzt. Da war dann relativ schnell klar, das war die Empfehlung vom Ticketing vom FC St. Pauli, damit da nichts irgendwie durcheinander kommt. Jeder sollte sein eigenes Ticketing-System nutzen. Das
Okay.
heißt, wir müssen natürlich das St. Pauli-Stadion oder zumindest die Bereiche, die wir nutzen, bei uns im System erstmal nachbauen, dass wir das irgendwie alles angelegt bekommen, sitzgenau. Und dann kam eigentlich so die eigentliche Challenge, die wir dahinter hatten. So, wie kriegen wir die Leute, die Tickets, sag ich mal, und das Volk? Und vor allen Dingen, wen haben wir eigentlich, wer, sag ich mal, mit Vorkaufsrecht bedient werden muss? Ja, mal, bei euch ist ja auch alles irgendwie im Vorverkauf weggegangen, glaube ich, Dauerkarten und Mitglieder, und dann war es ja schon irgendwie vorbei, das Ticketing. So, und so, ja, ihr habt ja die ganzen Daten zum Beispiel von den Dauerkarten im Armband irgendwie im System oder so, das haben wir ja gar nicht alles unbedingt.
Also hier war ja auch die Challenge erstmal so, dass ihr, also normalerweise kriegen ja die Auswärtsfans irgendwie so knapp 3000 Karten für den Teil in der Nordkurve. So, hier hieß es ja zuerst, ihr kriegt die ganze Haupttribüne und die ganze Nordkurve. So kam es irgendwie in der Kommunikation rüber. Dann dachte ich schon so, wow, das ist aber sehr ambitioniert. Und dann kam ja raus, nee, das ist schon so, wir können auch alle unsere Karten abrufen. Ja. Es muss ein paar Zwischenlösungen geben mit Leuten auf der Haupttribüne bei uns, die Dauerkarten haben, weil ihr mehr Karten halt habt, weil ihr noch Teile auf der Haupttribüne habt. Also insgesamt 4.500 Karten habt ihr bekommen.
Roundabout, ja.
Roundabout. Mhm. Und jetzt die große Frage, gab es einen Run drauf? Waren die schnell ausverkauft oder musste man schon ein bisschen Werbung dafür machen? Glaube ich nicht wahrscheinlich. Ne?
Ja, also das ist natürlich tatsächlich so ein bisschen das Kernproblem gewesen. Ne? Also bei uns war es so, dass ich sag mal, so gut die Hälfte der Karten ist halt vorab weggegangen für, wie es dann ist, ne? Dauerkarteninhaber, Fanverein, Spieler, Sponsoren und so weiter und so fort. So, und dann haben wir überlegt halt, ja, wie machen wir das mit Online-Verkauf? Bei uns gibt das definitiv immer die Anforderung, das ist halt so beim Amateurverein, auch der teilweise viele ältere Fans hat, nee, das ist auch schon durchaus gewollt und gefordert von den Leuten, dass es auch einen stationären Verkauf bei uns gibt.
Ja, dass man vorbeilatscht bei euch und sich die Karten dann
noch genau, kann, ne? Genau, wir da doch durchaus den einen oder anderen haben, der irgendwie keine Lust auf Internet hat. Dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir 50-50, ne? Sagen wir so, die Hälfte der Karten stellen wir online rein, die andere Hälfte machen wir in lokalen Verkauf. Und dann kam irgendwie Tag vorher, ja, St. Pauli hat gar keine Karten mehr in den öffentlichen Verkauf gegeben. Und so, oh. So, dann ist natürlich die Gefahr groß, wenn wir sagen, dann und dann schalten wir unsere Karten frei.
Dass die Leute darauf gehen von St. Pauli, ne?
So, genau. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir das Ticketkontingent nochmal anpassen und machen nur, ich sag mal, ein Viertel der Karten online. Und den Rest lokal.
Ja.
So, das stellte sich dann so dar, dass an dem besagten Mittwoch, an dem haben wir dann auch einen lokalen Vorverkauf gemacht, dazu vielleicht gleich noch, um 10 Uhr haben wir die Tickets freigeschaltet im System, die verfügbaren. Um 10.04 Uhr rief mich unser Geschäftsführer ganz aufgeregt an, du, das mit dem Ticketsystem funktioniert nicht. Die Leute können keine Karten buchen, was ist da los? Guck mal. Ja, war nach 2 Minuten ausverkauft.
Ja, okay.
So, und wir wissen natürlich nicht, wer von denen ist jetzt tatsächlich Norderstedter, wer ist St. Paulianer, wer ist möglicherweise, kann ja auch sein, HSVer, der Lust hat, eine Sensation zu erleben, möglicherweise.
Ja, ja.
Ist ja alles möglich. Das war dann für uns so ein bisschen so die Schwierigkeit.
Da wäre es ja fast schöner gewesen, ihr sagt, wir haben hier 4.000 Mitglieder oder 4.500 und die kriegen einfach jeder eine Karte fertig oder so in der Art. Also ist das natürlich doof mit so einem freien Verkauf dann für euch vielleicht ein bisschen, weil es so ein bisschen Box ist, ne?
Ja, genau. So, das war dann eben das Problem. Wir haben dann an demselben Tag von 10 bis 20 Uhr bei uns im Clubhaus einen Vor-Ort-Vorverkauf gemacht. Das heißt, da haben unsere Präsidentin und ich uns dann hingesetzt. Beziehungsweise irgendwie nach der Hälfte hat meine Freundin unsere Präsidentin abgelöst und haben den ganzen Tag da wirklich Tickets vor Ort verkauft. Das haben wir dann noch ein oder zweimal gemacht und hatten dann aber natürlich das Problem, dass wir gesagt haben, wir können einfach keine Tickets mehr in den Online-Verkauf stellen, weil sobald wir das machen, kaufen uns wahrscheinlich so die St. Pauli-Fans die Karten weg.
Ja, klar.
Wir wollen aber natürlich in erster Linie, ich glaube, das versteht man auch, den Norderstedtern die Chance geben, einfach dieses Spiel zu sehen, weil das für uns ist es einfach das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Und da wollen wir natürlich auch möglichst vielen Norderstedtern die Möglichkeit geben, das zu gucken.
Klar.
Von daher haben wir uns dann noch einen zweiten und einen dritten Vor-Ort-Verkauf gemacht, beziehungsweise einen zweiten der dritte war dann im Rahmen irgendwie des Spiels gegen den VfB Oldenburg. Aber war natürlich schwierig, weil wieder andere sagen, nee, da fahre ich jetzt nicht extra für hin, ich will das online kaufen, online gibt's aber nichts mehr. Online stand dann ja auch irgendwo was von fast ausverkauft, aber keine Tickets verfügbar. Deswegen gesagt haben, naja, da gibt's sowieso keine Tickets mehr und das war dann natürlich für uns schon so eine gewisse Schwierigkeit. Dadurch gab das auch natürlich auch wieder mehrere Anfragen, viele Anfragen, ja, was ist da mit Tickets? Gibt es noch irgendwo Tickets, die dann auch wieder bearbeitet werden mussten?
Ja, okay, Riesenaufwand, ja.
Und das hat sich wirklich hochpotenziert. Das war schon nicht feierlich.
Ja, kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man denkt, so sind ja nur 4.500 Karten, aber das ist natürlich eine ganz andere Struktur bei euch und alle machen das halt, wie gesagt, ehrenamtlich und dann kann das, und wahrscheinlich hättet ihr das im Nachhinein gesagt, hätten wir wahrscheinlich gar nicht online gemacht, sondern sofort einfach nur Verkäufe und dann hätten wir es besser kalkulieren können vielleicht oder
hätten
so.
Hätten wir das gewusst, ja.
Ja, aber so ein Case hat man ja nun auch nicht jeden Tag und das ist ja auch das erste Mal für euch, dass ihr das mit...
Ja, also die Besonderheit ist natürlich auch, wie gesagt, dass es der FC St. Pauli ist, dass du halt auch wirklich diese räumliche Nähe hast, ne? Und ansonsten kannst du es ja bei Spielen machen, dass du sagst, ich schließe Postleitzahlbereich XY einfach mal komplett aus. So, aber du hast natürlich auch viele, die Eintracht Norderstedt dann verfolgen, die dann im Hamburger Bereich wohnen. Umgekehrt hast du natürlich auch in Norderstedt St. Pauli-Fans.
Es ist nicht ganz trennscharf, das Ganze, ne?
Also, nein, überhaupt nicht. Da verschwimmen die Grenzen und das war tatsächlich so ein bisschen so bei uns die Herausforderung, die wir hatten.
Aber jetzt mal kurz, um das mal abzuschließen, gibt es noch Karten oder nicht? Können St. Paulianer noch Karten bei euch kaufen?
St. Paulianer können bei uns keine Karten mehr kaufen, aber Norderstedter ja.
Okay, also ihr habt noch ein bisschen was da. Es sind nicht alle 4.500 bis jetzt weg.
Nein, also wenn man mit Zahlen reden will, also wir haben halt noch ein paar. Also die Sitzplatzkarten sind alle komplett ausverkauft, das ist so. Stehplatzkarten haben wir noch ungefähr jetzt, glaube ich, so 100 Stück bei Obi in Norderstedt liegen, die für uns so ein bisschen Verkauf machen und rund 300 Karten werden dann an der Tageskasse nochmal angeboten. Aber da vielleicht auch nochmal gleich dazu gesagt, also es ist der Eintracht Norderstedt-Block auf der Nordtribüne. Und da sind dann halt auch, also wir wünschen uns natürlich, dass die Zuschauer dann alle in Rot kommen, weil Rot ist halt so ein bisschen so unsere Farbe und wie heißt es dann immer so schön, Fans in Kleidung der Gastmannschaft ist der Zutritt nicht gestattet oder irgendwie so, also wir wollen halt, sag ich mal, niemanden in St. Pauli-Klamotten sehen oder in HSV-Klamotten sehen oder sonst irgendwas.
Okay, also das ist wenn, wenn das jetzt jemand hört, der Eintracht Norderstedt-Fan ist und im besten Falle auch vielleicht einen Schal darum hat, das erhöht die Chance ungemein, noch an der Tageskasse Einlass zu erhalten.
So kann man es wohl formulieren, ja.
Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das einmal geklärt. Was ist denn vielleicht noch so ein bisschen anders am Samstag? Also es ist ja für uns ein Auswärtsspiel. Ich denke da so an Tor-Jingle, Einlaufmusik ist, glaube ich, DFB-Pokal überall gleich. Weiß ich gerade gar nicht. Es ist so, ne? So wie Champions League oder so.
Ja, jein.
Jein, okay.
ja, also wir versuchen natürlich schon im Ganzen ein bisschen so unseren Stempel aufzudrücken, was aber im DFB-Pokal halt gar nicht so einfach ist. Weil es wird ja alles im DFB-Pokal grün gebrandet. Da hast du ja kaum Spielmöglichkeiten. Wie unsere Präsidentin sagte, ich komme ja jetzt nicht mit einem roten Farbeimer und mal das hier alles an. Selbst wenn, würde keiner sehen, weil wird ja was Grünes rübergehängt.
Ja, genau.
Ja, sicherlich wird dann unser Tor-Jingle gespielt, sofern wir dann ein Tor schießen.
Was ist denn euer Tor-Jingle?
Das ist Status Quo, Rockin' All Over the World. Ganz klassischer Tor-Jingle.
Und das heißt, wenn wir ein Tor schießen, dann passiert gar nichts wahrscheinlich, weil ihr sagt, ja, für den Gegner spielen wir nichts ab.
Nee, ihr seid ja die Auswärtsmannschaft, ne?
Ja, okay. Ich versuche das immer so ein bisschen in den Kopf klar zu kriegen. Also wie das.
Ja, und das gibt eine eigene DFB-Pokalhymne. So, aber da haben uns tatsächlich dann die netten Kollegen vom FC St. Pauli darauf aufmerksam gemacht. Bei den letzten DFB-Pokalspiel oder Spielen, weiß ich nicht, die ihr bei euch im Stadion hattet, war es möglich, mit eurer Musik, sage ich mal, dass die Mannschaft bis zur Hälfte läuft. Und erst danach diese DFB-Pokalmusik anfängt.
Oh, das sind richtige Fein- und Spitzfindigkeiten.
Da bin ich, muss ich sagen, super dankbar, dass die St. Paulianer und St. Paulianerinnen uns da wirklich auch irgendwie solche Tipps halt geben. Ne? Das wissen wir natürlich alles nicht. Und uns da wirklich auch unterstützen, das so ein bisschen für uns heimelig zu machen.
Dann würde mich natürlich interessieren, was ist denn eure Einlaufmusik?
Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers.
Ach, schön, okay. Ja, gut. Okay, und seid ihr so ein Verein, der die Hymne der gegnerischen Mannschaft spielt, wenn ihr ein Heimspiel habt? Nee, wahrscheinlich nicht.
In der Regionalliga macht das eher nicht. Ne? Genau, in der Regionalliga, das sind ja alles, einmal, wenn du jetzt nicht vielleicht gerade VfB Lübeck, VfB Oldenburg, SV Meppen hast, sind ja alles relativ oder kleinere Vereine und die wenigsten von denen haben eigentlich eine klassische Hymne.
Oh geil, jetzt fällt mir natürlich eine riesig lange Sommerpause. Ne? Ich habe gerade wirklich das Lied der Auswärtsmannschaft angesprochen. Vergesst das mal einfach wieder. Ich habe nichts gesagt. Jeder kennt ja die Thematik um unsere Geschichte gerade. Ja, ich muss auch erstmal wieder reinkommen hier in die ganze Thematik, glaube ich.
Das war aber tatsächlich auch ein Thema, was wir hatten. Ich sage, habt ihr da eins? Ja, aber nicht das. Okay, es ist egal was, aber nicht das.
Ja, okay. Soll ja auch noch ein bisschen Raum bleiben für Überraschungen am Samstag. Genau. Deswegen würde ich das gerne einmal abhaken. Ja. Ich hätte auch noch ganz viel mehr Themen. Wir können aber auch noch ein paar Themen nächste Woche besprechen. Was mich aber noch mal so interessieren würde, also wir sprechen auch noch über Elias Hart. Das keine Sorge, machen wir nur nicht heute, machen wir dann vielleicht noch mal nächste Woche. Was mich interessieren würde, so gibt's so, na, jede Mannschaft hat da in jeder Liga irgendwie so 2-3 Starspieler oder Spieler, die man so besonders im Fokus hat. Kannst du da mal sagen, wer das bei euch ist, wo die St. Pauli-Fans ein Auge drauf haben sollten am Samstag?
Also ich glaube, dass jemand wie Lars Huxdoll, unser Torwart, sehr im Mittelpunkt stehen wird. Also ob sie da hingucken wollen oder nicht, das werden sie. Weil der sicherlich einiges zu tun bekommt. Ist auch wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Regionalliga-Torhüter, muss man sagen. Und Spieler wie Jonas Behunek oder Felix Trinkut bringen natürlich auch einige Erfahrungen mit. Die haben dann schon dritte Liga gespielt, haben ihre Qualität überall gezeigt. Das sind sicherlich so die Schlüsselspieler und auch für die Außen haben wir da noch ein, zwei Kicker, glaube ich, die sehr interessant sein können.
Ja, vielleicht auch noch interessant, Moritz Frahm ist auch weiterhin Kapitän bei euch?
Wahrscheinlich. Ja, der ist im Sommer Kapitän geworden
tatsächlich. Er ist geworden, stimmt.
Ja, vorher war das Ersin C hier, der ist ja jetzt zum SV Meppen gewechselt und ja, auch gut bekannt. Mo war stellvertretender Kapitän und ist jetzt dann Kapitän geworden,
ja. Moritz Frahm ja mit einer langen St. Pauli Vergangenheit auch. So, und aber echt ein Norderstedter Jung irgendwie auch. Und,
hat in ganz früher Jugend bei uns gespielt.
Genau, und dann ja sehr lange in vielen Jugendmannschaften beim FC St. Pauli, ne? Da gab es ja so einiges hin und her. Also, einzig, was mir bekannt ist, was von euch kam zu uns, ist halt Elias Satt, über den sprechen wir nächste Woche mal. Und ansonsten gab es aber auch so ein paar Spieler, die dann mal zu euch gewechselt sind, auch dann, ne?
Ja, also gerade aus der U23, ne?
Ja, genau. Genau. Ist natürlich sonst nicht so im Fokus hier, aber das einmal erwähnt zu haben. So. Wie ist denn die Stimmung bei der Mannschaft so? Also wenn man jetzt auf das Pokalspiel guckt?
Ja, überragend, ne? Also die haben alle richtig Bock, die brennen drauf und freuen sich auch auf das Millern-Tor. Weil ich glaube, außer Jevgeny Obuschny hat noch keiner vor so einer Kulisse gespielt mit 30.000 Zuschauern. Ich hatte es ja eingangs gesagt, für uns ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Auch vereinsübergreifend mit den Vorgängern Eintracht Norderstedt und Eintracht Garstedt, Entschuldigung, und 1. SC Norderstedt. Das war halt bisher irgendwie Aufstiegsspiel zur zweiten Bundesliga bei 1860 München, irgendwie mit 18.000. Und das ist aber halt auch schon, ne, 1993 gewesen, das ist schon ein paar Tage her.
Ja, schon ein bisschen her.
So, und von daher ist natürlich die Vorfreude einfach riesengroß.
Kann ich verstehen, klar. Und für die meisten wahrscheinlich auch das Spiel ihres Lebens, ne?
Ja, zweifellos.
Okay, ich bin mir ganz sicher, wir haben nicht alles besprochen, aber das Wichtigste auf jeden Fall erstmal in Bezug auf das Spiel und auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Das war ja klar, dass das hier nicht so eine normale Folge ist. Bei Bundesligisten wissen wir ja, was hinter den Kulissen stattfindet. Darüber reden wir ja gar nicht. Da gehen wir meistens mehr noch in Sportliche rein oder so. Hier sind die Rollen schon klar verteilt irgendwie. Also ihr als Heimmannschaft, als Viertligist, auf den Erstligisten. Ich glaube, wenn man das mal so von außen betrachtet, ist es irgendwie klar. Aber natürlich ist der DFB-Pokal auch voll mit Überraschungen, wenn man mal die letzten, sich, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre anguckt. Insofern ist da ja auch immer die Hoffnung, dass es anders laufen kann. Ne?
Ja.
Willst du noch irgendwas loswerden, was vielleicht wichtig wäre für Samstag? Oder irgendwas anderes noch so als letzte Worte heute Abend?
Also ich möchte halt einfach nur, dass irgendwie die Leute da hingehen, die Leute Spaß haben, irgendwie ein stimmungsvolles Spiel erleben, idealerweise auch ein spannendes Spiel erleben, weil das wiederum bedeuten würde, dass wir eine sehr gute Leistung zeigen und den Verein würdig vertreten. Und ja, lasst uns das einfach gemeinsam zum richtig geilen Event machen.
Okay. Ja, also ich freue mich auch auf das Fußballspiel. Ich meine, das ist ja auch nicht oft so. Das letzte Mal, als ich in der ersten Runde ein Heimspiel hatte in DFB-Pokal, da waren wir Drittligist. Das war 2005. Das war auch so jetzt die Zeit. Klar, ist die erste Runde ist immer irgendwie im August. Da haben wir gegen Wacker Burghausen gespielt. Und das war schon eigentlich auch die erste Überraschung, dass wir einfach 3-2 gegen damals Wacker Burghausen war Zweitligist gewonnen haben. Und da fing dann ja diese B-Serie bei uns an. Ich glaube aber allerdings, dass die meisten dieses Erstrundenspiel gar nicht auf dem Zettel haben, weil es war auch gar nicht gut gefüllt, das Stadion, war Ferienzeit. die Zeiten haben sich verändert, würde ich sagen. Ja. Gut, dann Markus, danke ich dir heute Abend. Wünsche dir noch eine, naja, stressfreie Zeit bis, weiß ich nicht, Montag oder so, wie lange, ja, wie, also, es wird auf jeden Fall Stress noch die nächsten Tage für dich. Das davon kann man ausgehen wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich glaube, so ab Samstag 19 Uhr, da geht der Stresslevel dann so langsam runter, wenn wir das Spiel hinter uns gebracht haben, Pressekonferenz hinter uns gebracht haben und so langsam das Stadion verlassen. Aber bis dahin, wird es noch sehr, sehr spaßig.
Das Schöne ist ja, wir haben ja immer noch die NDS-Folge und wir beide sprechen uns am Montagabend, reden über Spiel und schauen mal, wie es gelaufen ist.
Ja. So soll es sein.
Markus, vielen Dank erstmal für deine Zeit, obwohl du so wenig Zeit gerade hast diese Woche. Und ja, den HörerInnen wünsche ich ein schönes Spiel am Samstagnachmittag. Anpfiff ist, wie gesagt, 15:30 Uhr. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.